Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin Elterncoach und unterstütze Eltern und Familien in schwierigen und herausfordernden Situationen. Denn mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme Familienzeit habt. Dazu bringe ich dir hier im Wechsel entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsam Leben mit Kindern. Und heute habe ich wieder einen Experten zu Gast. Eilert Bartels ist Paartherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie, arbeitet in Berlin und hat ein Buch veröffentlicht, das gerade ganz frisch auf dem Markt ist. Das heißt Humanoid, Männer sind Menschen. Das ist ein echter Schinken, muss ich sagen, ganz schön. Knapp 300 Seiten, großformatig. Und das Besondere ist, dass er hier Männer in seiner Ganzheitlichkeit zeigen möchte. Und das macht er auf zwei Arten. Einmal gibt es nämlich Fotos von den Männern, die dargestellt werden. Und zwar lassen die Männer alle Hüllen fallen. Das heißt hier sehr berührende Bilder von nackten Männern. Ganz unterschiedlicher Art. Und die Männer lassen auch im Buch, in den Interviews, sind sehr ausführliche Interviews, sehr persönliche, ihre Hüllen fallen wirklich und erzählen über sehr intime Dinge, vor allem auch über ihre Sexualität und ihre Männlichkeit. Ich finde ja, dass du dich als Mann oder ich mich als Mann, als Vater wirklich mit meinem Mannsein, meiner Männlichkeit auseinandersetzen muss. Sonst wird das mit dem Weg des Mannes, des Vaters weitergehen halt auch schwierig. Deswegen ist das ein großartiges Projekt, wie ich finde. Ich kann das nur empfehlen. Das ist ein ganz wunderbares Buch. Und jetzt aber kommt Eilert selbst zu Wort. Hallo Eilert. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Christopher.
Möchtest du dich kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
Ja klar, kann ich machen. Ich bin Eilert Bartels, bin Paar- und Sexualtherapeut, lebe in Berlin, betreibe da mit meiner Frau Judika die Paar- und Sexualtherapeutische Praxis Beziehungsperspektive. Habe jetzt gerade im März mein zweites Buch rausgebracht, Humanoid, Männer sind Menschen. Und dieses Buch ist, glaube ich, auch der Anlass, weswegen wir jetzt hier gerade in deiner Praxis zusammensitzen.
Genau, das finde ich ein sehr spannendes Thema, Männer sind Menschen, also den Untertitel. Abgesehen davon, dass ich ein sehr spannendes Buch finde, was ich nur empfehlen kann. Ja. Das ist wirklich einen neuen Blick für viele, glaube ich, bringt auf den Mann. Es sind ja sehr intime Interviews drin und intime Fotos. So. Mhm. Was hat dich bewegt, das Buch zu schreiben?
Was mich bewegt hat, das Buch zu schreiben. Du sagtest es ja gerade, da sind nackte Männer drin zu sehen. es gab eigentlich so ein Lebensthema, was letztlich zu dem Buch geführt hat. Und es gab einen Auslöser oder zwei Auslöser. Ich fange mal mit den beiden Auslösern an. Ich habe, glaube 2015, 2014 habe ich vom New Project erfahren. Und zwar Matt Bloom und Katie Kessler, ein amerikanisches Fotografenpaar, sind kreuz und quer durch USA und Europa gefahren und haben Frauen nackt und unbekleidet und ungeschminkt und ohne Photoshop in deren Wohnungen fotografiert. Oh, wow. Also in ihrem angestammten Zuhause, in ihrer natürlichen Umgebung, einfach so, wie diese Menschen waren. Und ich fand das sehr kraftvolle Bilder, weil sich diese Frauen halt, die strahlen so eine Stärke dadurch aus, dass sie sich halt so selbstbewusst in ihrer Verletzlichkeit da zeigen. So, halt einfach so, wie sie sind. Und da dachte ich so, was wünsche ich mir auch für Männer? Mhm. Also für Frauen gibt es schon einiges, die sind ja auch irgendwie seit ein paar Jahrzehnten aktiv in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja. Und bei Männern nehme ich das in der Breite nicht so wahr. Und es dringt auch relativ wenig davon in die Öffentlichkeit. So. Das war ein Grund dafür, dieses Buch zu machen, dass ich mir dachte, ich wünsche mir sowas einfach auch für Männer. Ja. Dann gab es noch einen anderen Impuls, das waren die Silvesterereignisse in Köln 2015, ja. 2016, über die ich auch am Anfang des Buches schreibe, weil die Nachrichten über diese Kölner Silvesterereignisse kamen ja so mit 3-4 Tagen Verzögerung überhaupt erst in den Medien an. Und es war also so 3., 4. Januar und ich hörte das und hatte so das Gefühl, mir sticht jemand mit einer langen, dünnen Nadel so einmal in den Bauch rein, so etwas unterhalb des Solarplexus.
Ja.
Und das verteilte sich wie so eine heiße Glut im Bauch. Und ich hatte irgendwie ein ganz mieses Gefühl dabei.
Ja.
Und habe dann im Laufe des Jahres gemerkt, dass das intuitiv eine Befürchtung war, dass wir wieder in so einen Geschlechterkampf reinrutschen, wie ich ihn aus meiner Jugend in den 70er, 80er, Anfang 90ern kannte. So. Und da kommen wir dann zu dem Lebensthema, was mich einfach umtreibt. Ich habe im Grunde genommen als ganz kleiner Junge schon gespürt, das, was die Erwachsenen über Frauen, über Männer erzählen, das fühlt sich nicht stimmig an.
Ja.
Ich habe damals keinen Begriff dafür gehabt, aber ich erinnere mich daran, dass ich mir als kleiner Junge eigentlich so oft die Gedanken gemacht habe, dass ich gesagt habe, ach, wenn doch einfach alle nackt rumlaufen würden, dann wäre das alles ganz normal.
Okay.
So, dann gäbe es keine Aufregung über dick und dünn oder über alt oder jung, über hässlich oder schön, weil wir einfach den Anblick der Vielfalt gewöhnt waren. Ich hatte damals keine Worte dafür, aber so der Gedanke war im Grunde genommen halt da. Ne? Dann war es so, dass ich erinnere mich an eine Szene, da war ich so 12 ungefähr. Ja. Es ging an meiner Mutter nicht mehr vorbei, dass ich mich für Sexualität auch interessiere. Mhm. Und sie stand am Herd, war gerade was am Kochen und wir sprachen über das Thema Entjungfern.
Mhm.
Und da sagte sie einen Satz, den ich nie vergessen werde. Ein Mädchen zu entjungfern ist wie erste Schritte in frisch gefallenen Schnee zu machen. Das wird nie wieder so schön glatt aussehen, wie es vorher aussieht.
Oh.
Ja. Was bei mir ankam, war spätestens zu dem Zeitpunkt, als Mann kannst du es eigentlich nur kaputt machen.
Ja.
So.
Ja.
Es war so, mein Vater hat sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Meine Eltern haben sich nie getrennt, also bis zum Tod meiner Mutter haben die auch zusammengelebt. Aber mein Vater war wenig präsent.
Klassischer abwesende Vater.
Der abwesende Vater. Ja. Der sich übrigens praktisch auch durch alle 16 Interviews in diesem Buch durchzieht, in dem Buch um meine Welt. Das ist tatsächlich ein Thema, was sich durch Generationen zieht.
Ja.
Der abwesende Vater, ich hatte noch 2 ältere Brüder, 7 und 8 Jahre älter.
Das heißt, eigentlich eine sehr männliche Familie quasi.
Eigentlich eine sehr männliche Familie, aber mit einer dafür ziemlich krassen Abwesenheit von Männlichkeit. Also als ich Kleinkind war, Kindergartenkind war, waren meine Brüder in der Pubertät und haben halt das gemacht, was Kinder in der Pubertät machen. Die sehen, dass sie sich draußen rumtreiben.
Ja, ja.
So. Und von daher bin ich also halt trotz der eigentlich sehr männlichen Familie ziemlich weiblich geprägt worden. Und hatte als Jugendlicher dann eigentlich auch wirklich nur die Möglichkeit, in der Richtung weiterzugehen. Das heißt, ich habe mich in den frühen 80er Jahren relativ schnell irgendwie so Richtung Frauenbewegung orientiert und bin darüber in eine Entwicklung gekommen, wo ich die sogenannten weiblichen Aspekte durchaus kultiviert habe, also wirklich meine Empathie kultivieren konnte, mein Mitgefühl. Ich kann heute noch sehr gut weinen und manchmal auch zu gut, also mir kommen schnell mal die Tränen. Wobei ich mittlerweile gelernt habe, dass es zu gut nicht gibt, das ist in Ordnung. und habe eben halt diese sogenannten männlichen Anteile ein Stück weit abgespalten. So, und stand auch Männlichkeit tatsächlich einfach misstrauisch gegenüber.
Was ist denn Männlichkeit?
Ja, keine Ahnung. Halt diese sogenannten männlichen Aspekte, die sich für mich eben halt in diese Kernbotschaft, als Mann kannst du es eigentlich nur kaputt machen, war im Grunde genommen halt das Bild von Männlichkeit, das ich mit dem ich aufwachsen musste.
Ja. So. Und das man natürlich nicht sein möchte, ne?
Das hätte überhaupt nicht sein müssen. Es war aber damals tatsächlich die Zeit. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch von Volker Ellis Pilgrim, Der Untergang des Mannes, kennst aus den 70ern. Da taucht ein Satz drin auf. Mhm. Der Mann ist sozial und sexuell ein Idiot.
Wow.
Ja. Und dieser Satz hat so eine Popularität erlangt, dass er eine Zeit lang auf der ersten Seite jedes Rororo-Mann-Buches stand. Also es gab so eine Männerreihe von Rororo. Und da stand dieser Satz immer auf der ersten Seite.
Wow, was für eine Botschaft, ne?
Der Mann ist sozial und sexuell ein Idiot. Ja. Das ist eine ziemlich beschissene Botschaft. Ja. Also insofern hatte ich ein ziemlich mieses Umfeld, um in meine Männlichkeit reinzuwachsen.
Ja, ja.
Hab mir dann, beziehungsweise kam dann damals auch mit einer Partnerin zusammen, mit der ich auch heute noch zusammen bin. Wir sind jetzt 30 Jahre zusammen. Wow. Hab mir aber tatsächlich da einen Menschen ausgesucht, die aufgrund eigener negativer Erlebnisse insofern zu mir passte, als dass ich ständig beweisen konnte, dass ich aber doch ein guter Mann bin.
Ja.
Das ging ein paar Jahre gut. Und dann haben wir uns halt so, wie das in allen Beziehungen ist, aber halt in der Konstellation dann besonders, eben halt immer mehr in so eine emotionale Abhängigkeit reinmanövriert, wo ich halt aus diesem großen Bedürfnis in meinem es doch wert sein so bedürftig war, dass ich halt meinerseits daraus halt einfach auch manipulativ wurde. Ne? Hat letztlich dazu geführt, dass wir so, nachdem wir 20 Jahre zusammen waren, eine Paartherapie gemacht haben. Und in der Zeit fing ich mich dann halt tatsächlich anzufragen, wer bin ich denn eigentlich als Mann? So, und wie gehe ich eigentlich mit meinem Mannsein um? Also gerade mit so einer Botschaft, die mir eigentlich suggeriert, eigentlich bist du scheiße. So. Mhm. bin dann damals in eine Männergruppe gegangen und habe dann relativ bald festgestellt, Mensch, die anderen Männer, die bewegen ja die gleichen Themen wie mich. So. Also selbst wenn sie eine andere Prägung hatten, wenn sie irgendwie in einer männlich geprägten Umfeld aufgewachsen sind, bewegten die im Kern dieselben Themen wie ich. So, die wollten lieb gehabt werden, die wollten sich Freiheit haben, die wollten Verbundenheit erleben. Ja. Also im Grunde genommen halt die Kernthemen des Menschseins. Hm. Und auf die Art und Weise bin ich halt im Grunde genommen so aus meinem Misstrauen gegen das Männliche herausgekommen.
Ja.
Und dann kam halt eins zum anderen, dieses New Project von diesen amerikanischen Fotografen, diese Silvesterereignisse nochmal so als Pusher, das Thema wirklich anzugehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe einfach noch so ein paar Fragen, die ich bisher auch in Männergruppen noch nicht gestellt habe.
Ja.
Ich suche mir jetzt Männer und gehe so ein Projekt an.
Was sind das für Fragen?
Was das für Fragen waren?
Ja. Die du noch nicht beantwortet hast, das ist ja spannend. Oder nicht gestellt hast.
Ja, es ist ganz spannend, weil ich glaube, dass jeder von uns wahrscheinlich mit ein paar Fragen rumläuft, die er anderen Männern stellen würde oder auch anderen Frauen, die man aber halt einfach in unserem Umfeld üblicherweise nicht stellt.
Ja.
Eine Frage, die ich tatsächlich gestellt habe, war... wie würdest du jemanden, der noch nie penetriert hat, dein Erleben bei der Penetration beschreiben?
Wow. Ja.
Und es gab dazu auch einen Anstoß, nämlich ein aktuelles Aufklärungsbuch von der Anne-Marlene Henning. Die hat auch das Buch Make Love geschrieben und Make More Love.
Okay.
Und in Make More Love hat sie ein Kapitel über die kindliche Entwicklung von Sexualität.
Ja.
Und da steht einen Satz über Jungs drin. Jungs hingegen spielen eher mit Schwertern und Stöcken und trainieren damit Fähigkeiten, die ihnen später auch sexuell nützlich sein werden, okay, nämlich das lustvolle Penetrieren.
Ja.
Und ich habe das gelesen und konnte damit nichts anfangen.
Ja.
Und habe diesen Satz dann aufgegriffen und habe dem jedem der Männer vorgelesen, okay, und habe ihn gefragt, kannst du da was mit anfangen? Mm. Und ja, das war ganz spannend. Also weil die meisten konnten mit dem Satz nichts anfangen.
Ja.
Einer sagte, ja, kann ich was mit anfangen?
Ja.
Weil ich habe als Kind nicht mit Schwertern gespielt und ich penetriere auch nicht gerne.
Okay. Ja.
Und ein anderer sagte, ja, kann ich was mit anfangen?
Ja.
Ich habe mit meinem Bruder ganz viel mit Schwertern und Stöcken gespielt. Und was ich dabei gelernt habe, ist halt irgendwie, wir wollten uns ja nicht wehtun. Wir wollten einfach nur einen coolen Fight haben.
Okay.
Und ich habe dabei halt irgendwie gelernt, meine Kräfte gut einzusetzen und zu dosieren.
Okay.
So, fand ich auch einen ganz spannenden Blickwinkel.
Ja.
Ja, und dann eben halt die Frage, wie würdest du jemanden dein Erleben bei der Penetration beschreiben?
Ja. War
echt ein Türöffner in die Vielfalt männlicher Sexualität.
Okay.
Und sexuellen Erlebens beim
Männern.
So.
Ja. Was wäre so ein Schritt, wenn du sagst, ein Mann, der sagt, keine Ahnung, ich komme irgendwie nicht weiter, ne, auch in meiner Beziehung, ne?
Hm.
Was würdest du sagen, wär ein guter erster Schritt? Ich merke, das läuft irgendwie nicht so rund und ich fühle mich eher gefangen auch, ne, und will immer nicht aus der Beziehung raus, ne, vielleicht habe ich auch Familie, ne, und,
ja,
aber was mache ich denn?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Es hängt natürlich auch tatsächlich vom Einzelfall ab.
Ja. Ne?
So, und letztlich kann ich für einen Klienten die Frage ja auch gar nicht beantworten. Mhm. Ich kann einen Klienten eigentlich nur darin unterstützen, seinen eigenen Weg zu finden.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, manchmal geht das ganz komische Wege. Wir hatten eben im Vorgespräch über Paare gesprochen, wo die Frauen aus einer kulturellen Gewöhnung halt die Wortführer sind, relativ viel reden und die Männer schweigend daneben sitzen.
Ja.
Beziehungsweise wenn sie reden, dann halt häufig irgendwie auf so eine Sachebene kommen.
Genau.
Und so geschickt das Emotionale umschiffen.
Ja.
Vielleicht fehlen mir da auch noch 10, 15 Jahre Berufserfahrung. Also ich bin jetzt seit 2015 Paartherapeut.
Ja.
Fühle mich auch immer noch relativ frisch. Ja? Also frag mich die Frage nochmal. In 15 Jahren, da kriegst du eine ganz routinierte Antwort darauf. Wahrscheinlich auch nicht, aber in dem Fall, den ich gerade ansprach, war der Mann eben halt auch so jemand, der sehr schnell auf die Sachebene ging, sehr schnell irgendwie so die sachlichen Zusammenhänge betonte, um das Emotionale zu umschiffen. Und da habe ich dann letztlich einen Zugang über den Körper gefunden.
Ah, okay.
Dass ich gar nicht so sehr darauf eingegangen bin, sondern wirklich eine... ich hatte nach dem Ziel gefragt, was er eigentlich erreichen würde. Da war man auch ganz schnell wieder auf so einer Sachebene.
Genau.
Und ich habe gefragt, wie fühlt sich das denn in deinem Körper an?
Ja.
So. Auf einmal legte er die Hand aufs Herz und sagte, also wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann fühle ich so einen angenehmen Druck auf der Brust, also wie gehalten werden, und das fühlt sich nicht mehr leer an.
Wow.
Und dabei
berührt dich auch gerade.
Das rührt mich auch.
Ja, ja, ich merke es, ja.
Ja, ja, ich sage ja, ich bin eine Heususe.
Habe ich auch schon gehört in meiner Ausbildung.
Dass du eine Heususe bist.
Ja, ja. Ich schwinge auch immer gerne mit, ja.
Ja, ja, ja. Nee, es geht mir auch so. Und ich finde es mittlerweile auch manchmal hilfreich.
Ja. Weil, wieso ist das hilfreich?
Weil das gleich dem Klienten halt auch einfach die Rückmeldung gibt.
Das ist dass eigentlich
du
traurig.
Bist, dass du berührt bist, berührt mich.
Ja. So. Oder auch, das ist eigentlich was Trauriges. Ich kann drüber weinen, auch wenn du das noch nicht kannst.
Ja. Auch das.
Ja. Weil ich erlebe das ja auch immer wieder, ne, dass Männer sagen, ne, ich brauche das nicht oder ich kann das sowieso nicht. Ne? Oder ich kann es mit meiner Frau schon nicht über Gefühle reden, wie soll ich es denn woanders können? Ne?
Ja, ja.
Wieso würdest du sagen, ist das wichtig, da an die Gefühle ranzukommen, gerade als Mann?
Gerade als Mann widerstrebt mir schon fast ja. wieder ein bisschen, weil ich denke wirklich eher in der Kategorie Mensch.
Ja.
Warum ist es wichtig, an die Gefühle ranzukommen? Da müssen wir uns ja zunächst mal überlegen, was sind denn eigentlich Gefühle?
Ja.
So. Und im Grunde genommen sind Gefühle ja etwas, was in unserem System entsteht, um eine Situation gut zu bewältigen.
Ja.
Das heißt, wenn wir Freude empfinden, was weiß ich, ganz simples Ding, du bist hungrig und guckst in den Kühlschrank und stellst fest, ah, der Kühlschrank ist gut gefüllt.
Ja, ja.
Wir empfinden Freude und greifst
ja.
zu.
Ja.
So. Führt die Freude letztlich dazu, dass du zugreifst und was zu dir nimmst und dann sehr satt bist.
Ja.
So. Das heißt, Freude ist eine Reaktion auf eine positive Erwartung, auf ein positives Erleben und alles ist gut. So.
Okay.
Angst, Trauer, Wut und Ekel sind ja so die anderen Grundemotionen, die ich zumindest in meiner therapeutischen Ausbildung gelernt habe. Und auch das sind ja Reaktionen, die dabei helfen, Situationen zu durchleben oder zu überstehen oder gar auch zu überleben.
Ja. So. Die sind ja nicht so willkommen in unserer Gesellschaft.
Angst, Trauer, Wut und Ekel sind nicht so
oder
willkommen.
Oder gelebt, ja.
Ja, aber sie sind enorm wichtig, weil sie uns tatsächlich helfen zu überleben.
Hm.
So. Und allein deshalb sind es Gefühle, die, ja, die einfach auch einer Würdigung bedürfen.
Das heißt, wenn ich mich diesen Gefühlen verschließe, dann verschließe ich mich quasi wie eine Informationsquelle, die mein Leben bereichert eigentlich.
Und die mir hilft, gut zu überleben.
Ah, okay.
So.
Unabhängig, ob ich Mann oder Frau bin, ja. Gilt dann für beide.
Das ist wirklich ein Menschenthema.
Ja.
So, also da sind wir wirklich bei den essentiellen Basics des Menschseins oder überhaupt des Lebewesenseins. Das gilt ja für Säugetiere genauso.
Mhm.
So, also wenn die nicht Angst empfinden würden, wenn ein Kaninchen nicht Angst empfinden würde, wenn ein Löwe vor ihm steht, dann würde es nicht überleben.
Ja. Okay. Mhm. Und dann gibt es aber nichts, was du sagen könntest, was eigentlich männlich ist oder weiblich?
Ich glaube, dass wir als Erwachsene dazu neigen, unglaublich viele Worte für Dinge zu finden, über die wir verunsichert sind.
Ja.
Und ich glaube, dass wir in einer Kultur leben, die uns in Bezug auf Geschlecht so sehr in Bahnen gelenkt hat, dass wir die Basis zu uns selbst ein Stück weit verloren haben. Und aus dieser Verunsicherung heraus Wahnsinnskonstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit brauchen, um irgendwo Halt zu finden.
Ja.
So. Ich stelle eigentlich immer gern die Gegenfrage, stell dir ein Kind vor, was in aller Liebe aufgewachsen ist, was in seinen Grundbedürfnissen gut genährt ist, was diese ganze kulturelle Prägung nicht hätte. Und du würdest dieses Kind fragen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau?
Hm.
Und ich glaube, ein Kind, das in Liebe aufgewachsen ist, in aller Liebe, würde sagen, das sieht man, das hört man, das fühlt man.
Oh, okay.
Und ich glaube nicht, dass es wesentlich mehr ist, was Männer und Frauen unterscheidet.
Ja.
So. Wir fühlen es, die Haut ist anders, da sind Haare auf dem Arm. So, Frauen haben auch häufig Haare auf dem Arm. Auf der Brust ist es bei Frauen ziemlich selten. Aber es gibt halt auch Männer, die völlig haarlos sind, auch ohne sich zu rasieren.
Ja, ja.
Woran, weiß ich nicht. Es gibt halt tatsächlich den, den Unterschied, ja, Frauen gebären Kinder und ja. Männer gebären halt nicht Kinder, aber tragen halt auch was dazu bei, dass ein Kind entstehen kann. Und darüber hinaus, glaube ich, ist sehr, sehr viel Kultur dabei.
Ja.
Ich tue mich echt schwer zu sagen, dieses oder jenes ist typisch männlich.
Ja.
Was ich aber sagen kann, ist, sind Reaktionen, die ich auf dieses Projekt bekommen habe, ja. als es noch in der Entstehungsphase war und ich gerade die Webseite zu dem Projekt aufgebaut hatte, habe ich das einer guten Freundin gezeigt. Mhm. Und die sagte zu mir, Eilert, dadurch, dass du dich so selbstbewusst in deiner Verletzlichkeit zeigst,
ja.
wirst du für mich viel männlicher.
Wow.
Und das war ein Satz, der hatte eine ziemliche Kraft.
Ja. Das steht ja diametral entgegen das, was wir gelernt haben, ne? Also, und was alles transportiert. Ne?
Das Einzige, was davon übrig bleibt, ist das Selbstbewusst.
Aber dass ich durch die Verletzlichkeit gehen muss, ne, ist ja auch wieder wie ein Paradoxon. Für die Ohren so der Gesellschaft, ne?
Also, ja.
Selbstbewusst, aber erst muss ich verletzlich sein. Also das ist so, ne?
Ja, ja, ich weiß gar nicht, durch die Verletzlichkeit sehen, es ist halt die Annahme dieses Anteils.
Ja, ja.
Also ich denke, wir haben, also ich stelle mir Menschsein eigentlich immer wie so ein Fächer vor,
ja.
der, wenn er voll entfaltet ist, halt wirklich alle Aspekte des Menschseins voll entfaltet hat.
Ja.
Das heißt, ich reduziere es jetzt mal auf vier Aspekte, so Wehrhaftigkeit, Entschlossenheit, ja. Empathie und Verletzlichkeit.
Ja.
So die ersten beiden so kulturell eher dem Männlichen zugeordnet, ja. die Empathie, Verletzlichkeit eher ja. dem Weiblichen zugeordnet. Und wir sind es in unserer Kultur gewöhnt, Männern die eine Hälfte des Fächers genau. zusammenzuklappen. Das ja. heißt, es ist vorhanden, es ist aber nicht entfaltet.
Ah.
Und Frauen die andere Seite des Fächers ja. zusammenzuklappen. So.
Ja.
Und ja, aus meiner Sicht führt das tatsächlich auch zu einer Instabilität, von der ich ja eben nur sprach. Also wir haben wirklich eine Kultur, die diesen Fächer der Ganzheit zusammenklappt.
Mhm.
Und dementsprechend instabil laufen wir im Grunde genommen in unserem Selbstgefühl auch durch die Gegend, weil uns immer was fehlt.
Ja.
So, in dem Moment, wo wir diesen Fächer wirklich zur vollen Entfaltung bringen, wird stimmig.
Ja.
Was nützt dir als Mann deine Wehrhaftigkeit und deine Entschlossenheit? Was nützt dir das Rumrennen in der Ritterrüstung, wenn es in der Ritterrüstung nichts gäbe, was geschützt und verteidigt werden sollte? Mhm. So, das heißt, wir brauchen doch ein Bewusstsein darüber, dass wir verletzliche Wesen sind,
ja.
damit das Wehrhaftsein überhaupt einen Inhalt kriegt.
Ah, okay, ja.
Sonst laufen wir wie hohle Ritter durch die Gegend.
Mhm. Und wenn dir die Ritterrüstung fehlt und du nur halt das Verletzliche, dann wird es dauernd verletzt. Ne? So.
Ja, das ist jetzt die Frage, ob wir eine Ritterrüstung brauchen.
Das wäre die andere Seite. Nee, aber genau. Ja, also ohne ja. Wehrhaftigkeit, wenn du nur in der Verletzlichkeit eine Empathie bist, ne, dann
genau.
bist du immer offen und dann
genau.
kannst du dich nicht abgrenzen eigentlich, ja. wenn es nötig ist. So.
Ja.
Ja. Ja, ich habe manchmal dieses Gefühl, also ich kann da ganz gut mit quasi, dass es wie in dem asiatischen, östlichen Bereichen, dass es ein männliches und weibliches Prinzip gibt, das aber in beiden, in Männern und Frauen beiden enthalten ist. Ne?
So. Ja. Im Prinzip ja. aber warum nennen wir es eigentlich männliches und weibliches Prinzip?
Ja, ja. So. Weil dann fängst du wieder an
zu sagen, ist ja als Mann ist das
Männliche.
So.
Und du fängst dann an zu sagen, oh, das Mann ist das Männliche, ich bleib
ja,
da.
Eben.
Und dann
eben.
Und ja, okay, das ist ein guter Punkt. Ja,
ja, also im Grunde genommen, ich habe jetzt gerade neulich irgendwo einen Text gelesen, der war richtig gut,
ja.
Weil er vom Inhalt her im Grunde genommen das besprach, was er jetzt besprochen haben, aber da tauchten tatsächlich die Worte männliches und weibliches Prinzip auf.
Ja.
Und ich habe gemerkt, ich kann damit nichts anfangen.
Mhm.
Ich kann damit nichts anfangen.
Ja.
So. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht als Mann fühle.
Ja.
So, ich habe einen männlichen Körper. Ich
ja.
Komme immer mehr dahin, die Aspekte meines Menschseins, diesen Fächer ja. zu entfalten. Ob mir das jemals hundertprozentig gelingen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber je mehr es mir gelingt, diesen Fächer zu entfalten, umso mehr bin ich bei mir.
Ah, okay.
So. Und umso mehr bin ich in meiner Kraft.
Ja. Und ich glaube, das ist wie schwierig für Männer zu verstehen, wenn ich diese Verletzlichkeit zulasse, dass das was mit Kraft zu tun hat.
Dass das was mit Kraft zu tun hat. Ja, ich glaube, es hat was, hat wirklich was mit diesem, also ich finde dieses Bild der hohen Ritterrüstung da auch ganz treffend.
Das ist ja, glaube ich, ein Bild, was Männer auch gut nachvollziehen können in ihrem Erleben. Ne? Wie ich habe dann im Außen den unglaublichen Erfolg, ne? Aber wenn ich nach Hause komme, in die Familie, ins Innere, merke ich da, es entgleitet mir alles, ich kann es gar nicht mehr packen. So.
Ja. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, wofür eigentlich?
Ja, ja.
So. Und dann sitzt du halt tatsächlich hinterher irgendwo und legst die Hand aufs Herz. Und das war was der auch noch sagte, das hatte ich eben gar nicht gesagt. Für einen leichten, aber angenehmen Druck auf der Brust. Und es fühlt sich nicht mehr leer an.
Ja, wow.
Das ist schon ziemlich krass. Also ich glaube, es ist wirklich das, dadurch, dass wir, also im Grunde genommen leben wir in der Kultur, dass dadurch, dass die Menschen je nach Geschlecht ein Teil des Fächers zusammenklappt, uns wirklich eigentlich in unserer Lebensfähigkeit und in unserer Überlebensfähigkeit individuell ausbremst und uns dafür aber eine relativ starke Abhängigkeit bringt.
Abhängigkeit?
Das, was dann uns als männliche und weibliche Anziehung verkauft wird.
Okay.
Also das ist auch ein Beziehungskonstrukt, was mir relativ häufig in der Paartherapie begegnet.
Ja.
So die Aufgabenteilung, meine Frau kümmert sich um das Emotionale, um Social Life in der Familie und ich kümmere mich halt so ums Fahrräder reparieren und darum, dass Geld irgendwie nach Hause kommt.
Ja. Was stört dich daran, an dieser Aufteilung? So.
Ich sag mal, wenn es eine bewusste Vereinbarung von Aufgabenteilung gibt, ist da grundsätzlich nichts zu sagen, gegen zu sagen. Aber tatsächlich jetzt sowas Elementares wie um das Emotionale kümmert sich meine Frau.
Ja.
Das ist nochmal eine ganze Ecke dichter dran als die Frage, wer sorgt denn dafür, dass Geld im Haus ist.
So. Da spalte ich quasi was innerlich ab und gibt es dann jemand anders.
Ja.
Und verliere eigentlich.
Und umgekehrt generiert sich daraus natürlich auch eine Abhängigkeit auf leiblicher Seite, die halt einfach in eine finanzielle Abhängigkeit gerät.
Ja, die ist ja häufig sichtbar.
Ich finde die ist häufig offensichtlich.
Aber dass es auf der anderen Seite auch eine Abhängigkeit ist, das kriege ich jetzt gerade mit, ne? Dass die Männer quasi abhängig sind ja von der Emotionalität der Frauen, weil sie die weggegeben haben quasi.
Ja.
Ihre eigene Emotionalität.
Ja.
Das ist, glaube ich, vielen Männern gar nicht bewusst. Ne?
Ja. Und ja, also ich glaube, das zieht sich dann auch durch erschreckend viele Bereiche.
Ja. So. Was macht das mit den Kindern, wenn Eltern so sind?
Also Gott sei Dank werden Kinder ja nicht nur von den Eltern geprägt oder auch leider, je nach Perspektive, sondern halt auch vom Umfeld.
Ja.
Aber was macht das mit Kindern? Ja, ich bin jetzt so relativ schnell in meiner Biografie.
Ja, das ist ja okay.
Das kann aber halt eben in anderen Biografien anders aussehen.
Ja.
Ich wollte sagen, um es mal allgemein... Ja, doch, es gibt sogar einen Begriff dafür, den Begriff der Triangulation.
Okay,
hast du den
das
mal
bedeutet?
Gehört? Der bedeutet... ich habe den in der paartherapeutischen Ausbildung gelernt. Der bedeutet, wenn... Vater und Mutter nicht gut miteinander im Austausch sind, ja, wenn die nicht in der Lage sind, ihre Konflikte gut und konstruktiv halt miteinander zu besprechen, zu lösen, passiert es relativ schnell, dass Konflikte über das Kind ausgetragen werden. So, und das führt dazu, dass das Kind entweder an die eine oder an die andere Seite enger angebunden ist als an die andere.
Okay. So. Eigentlich müssen die zwei das klären und dann kommt erst kann das Kind sein.
Ja. Und die unschönste Folge der Unfähigkeit von Eltern, miteinander was zu klären, ist letztlich halt auf irgendeiner Ebene Missbrauch.
Ja.
So. Oh, wow. Dass wir emotionalen Missbrauch des Kindes haben, dass das Kind als Partnerersatz herhalten muss, bis hin zu einem sanften und groben Schattierungen, die Missbrauch haben kann.
Ja. Ne? Okay. So. Das ist nochmal ein starker Appell dafür, dass wir unsere Sachen selbst klären und da
definitiv. Eltern. Und dafür ist es auch wichtig, diesen Fächer der menschlichen Ganzheitlichkeit individuell zu erfahren.
Ja.
Denn wie willst du, also brauchst du ja in gewisser Weise eine Augenhöhe. Mhm. So.
Ja.
Und also ich finde es immer, ich freue mich immer, wenn Paare zu mir kommen, wo beide sagen, wir haben jeder unseren eigenen Freundeskreis und wir haben jeder unseren eigenen Job.
Wow.
Mhm. So, da weiß ich irgendwie schon mal, okay, die haben zumindest so von der Hardware einfach schon mal irgendwie eine gute Basic.
Ja,
so, okay. Eine gute Basis, auf der heraus sie irgendwie ihre Ganzheitlichkeit entwickeln können.
Ja.
So, also Emotionalität, die nicht entfaltet ist, die ist aber trotzdem da.
Ja.
So.
Die wirkt dann im Untergrund quasi.
Ja.
Ungesehen.
Ja. Wohingegen, also es war für mich tatsächlich eine ganze Zeit lang Thema, weil als wir Kinder kriegten, hat Julika, die hat immer so ein bisschen auch neben, also sie ist schon immer selbstständig und hat auch immer ein bisschen was nebenbei gemacht, aber es war halt sehr reduziert, als die Kinder klein waren und ich habe halt dann Vollzeit gearbeitet. Mhm. Habe mich da auch sehr reingekniet, war damals als Klavierbauer selbstständig und habe das auch gerne gemacht. Aber ich habe im Grunde genommen, ich habe keinen Freundeskreis mehr gehabt. Also ich war eigentlich auf ihren Freundeskreis. Und sich so einen Freundeskreis neu aufzubauen, oder auf Frauenseite, wenn man im Extremfall noch nie gearbeitet hat, dann irgendwie ins Arbeitsleben ranzurutschen, um finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Also es ist schwer, die Hardware aufzubauen.
Ja, okay. So. Also sorgt für eure Hardware, wäre so eine Botschaft, ja.
Ich habe jetzt mit Hardware sozusagen das, was greifbar ist. Also Freunde sind greifbar, ein Job und Geld verdienen ist greifbar. Und das andere ist halt eher das, was wir in uns tragen.
Ja.
Und wo ich glaube, dass es manchmal schwer ist, da dran zu kommen, aber wir haben es in uns.
Ja.
So, und oft habe ich das Gefühl, sobald Klienten oder Klientinnen merken, so okay, das ist gar nichts, was ich ganz schwer von außen kriegen muss, sondern ich habe sowieso in mir, dass das schon irgendwie so ein erster Schritt ist, Hoffnung zu schöpfen und irgendwie dran zu glauben, dass was geht.
Mhm. Ja. Schön, danke. Danke dir, dass du da warst zum einen, ne? Aber auch danke für deine Arbeit an sich, ne? Also gerade die Arbeit mit Paaren, ich halte das für unglaublich wichtig, dass Eltern gute Paare sind erstmal, damit sie auch gute Eltern sein können.
Total wichtig, ja.
Und dann auch danke dafür, dass du dich um die Männer so kümmerst, auch mit deinem Buchprojekt. Das halte ich auch für wichtig, da glaube ich, haben wir Männer auch noch einen guten Teil Weg vor uns einfach. Und deswegen sind solche inspirierenden Sachen und berührenden Sachen wie dein Buch einfach sehr, sehr hilfreich. Danke dir da.
Ja, es ist tatsächlich, lass mich das noch abschließend sagen, weil es auch ganz gut anknüpft. Mir ging es in dem Buch tatsächlich auch eigentlich darum, sichtbar zu machen, was ist.
Ja.
Und dass im Grunde genommen halt tatsächlich alles da ist.
Ja.
Weil ich gerade auch von dem, was für Männer angeboten wird, immer wieder mitkriege, es wird suggeriert, um ein ganzer Mann zu sein oder um ein richtiger Mann zu sein oder um ein authentischer Mann zu sein, musst du das und jenes machen.
Ja.
Und das suggeriert eigentlich immer, du bist noch nicht gut.
Ja.
Und das war tatsächlich was, wo es mir wichtig war, sowas gar nicht erst ins Feld zu bringen, sondern schlichtweg einfach zu sagen, so, lass uns einfach mal gucken, was da ist.
Ja. Deswegen hast du auch das weggenommen, die Kleidung und ne, das,
ja.
Die ganzen Rollen, wie du so sagst.
Die ganzen Rollen weggenommen, weil Rollen sind wirklich was, da schlüpfen wir rein, leben Aspekte unseres Seins aus, aber Rollen verdecken einen Teil unserer Ganzheit.
Ja, stellen die zu quasi auch, ja.
Die verdecken was, ja. Es ist wie eine Maske, die du aufsetzt. Und natürlich kannst du in dieser Maske spielen, du kannst in der Rolle des Ritters dich ausagieren, du kannst dich in der Rolle des Liebhabers ausagieren.
Ja.
Oder viele von den Männerangeboten arbeiten ja irgendwie mit diesen Archetypen, Krieger, Magier, Liebhaber und was ist, Mystiker ist es.
Ich weiß nicht, aber der genau, der
ja.
Wie heißt das? Ja. Die Heldenreise.
Ja.
Steht es auch.
Und ist auch gar nicht gegen zu sagen, aber tatsächlich, also wenn man denn mit diesem Bild arbeitet, ich arbeite nicht so gern damit, weil es für mich halt einfach wieder Rollen sind. Das heißt, irgendwie, ich schlüpfe in die eine Rolle, dann schlüpfe ich in die nächste Rolle und so weiter und so fort. Ja. Und im Grunde genommen brauchen wir zum Beispiel die Kriegeraspekte, also das Wehrhafte, das Unschützende, doch als Liebhaber genauso.
Mhm.
So. Also wie schnell kommen wir ansonsten in der Sexualität in Situationen, wo wir uns selber übergehen.
Mhm.
So. Und also nur mal so als Beispiel, wie so sind ja eigentlich permanent alle Aspekte des Menschseins da und unter Umständen auch gefordert.
Ja. Okay, also das Buch Humanoid, Männer sind Menschen, das ist erschienen beim
Böhland und Schremmer Verlag.
Gibt es im normalen Buchhandel?
Das gibt es im normalen Buchhandel.
Ja. Die Sachen passen, packen wir nochmal in die Shownotes, den genauen Titel. Humanoid, Männer sind Menschen von Eilert A. Bartels, genau. Und wo kann man dich sonst noch erreichen?
Du kannst mich über meine Webseite erreichen. Das ist eilertbartels.de mit einem Minus zwischen Eilert und Bartels.
Packen wir auch in die Shownotes. Eilert-Bartels.de.
Genau.
Du bist in Berlin, genau. Du bist in Berlin tätig.
Ich bin in Berlin tätig,
genau.
Hab da, wie gesagt, mit Julika noch die Praxis Beziehungsperspektive. Das ist ja auch eine Webseite,
beziehungsperspektive.de.
Ah, ja, okay. Ja, und explizit für das Buch gibt es halt eine Webseite, die heißt humanoid.de.
Ja,
die
super.
Hast du auch schon gesehen.
Ja, die packe ich auch. Packen wir auch rein.
Ja.
Okay, danke schön. Dann
sehr gerne.
Ich danke dir
für das Gespräch.
Ein paar abschließende Fragen an dich.
Ja.
Wenn du an dein eigenes Kindsein denkst, an deine eigene Ursprungsfamilie, was hat da gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest quasi?
Ich glaube, im Kern ist es die Selbstverständlichkeit, Ja zu mir selbst zu sagen.
Wow, ja. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
dass sie mich meinen Weg haben gehen lassen. Hm. Und dass sie mir im Rahmen des ihnen Möglichen das gegeben haben, was ich gebraucht habe, um meinen Weg zu gehen. Hm. Und offenbar hat es ganz gut gereicht. Denn ich sitze hier, ich lebe. Hm. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass ich letztlich auch in meine Kraft komme. Hm. Und ja, es sind mittlerweile mittlerweile sind es ganz viele kleine Momente, wenn ich an die zurückdenke, die lange Zeit, als ich so in der Bearbeitung, Verarbeitung meiner Kindheit, ja, der in der Zeit angesammelten Traum gar nicht mehr so im Blick hatte. Aber ja, nachdem ich da irgendwie durch war, nachdem ich so eine Phase des Verteufelns meiner eigenen Eltern auch durch hatte, die nötig war, um Verständnis für mich selber zu entwickeln. Und danach hat sich so zunehmend Frieden eingestellt. Und in diesem Frieden heraus gibt es immer wieder mal Momente, an die ich mich erinnere, wo ich denke, wow, da waren die echt da. Da haben sie mir echt was gegeben.
Ja.
Da haben sie mich nicht im Stich gelassen.
Ja.
Da haben sie mir Halt gegeben. Also, ja, das ist es so.
Aber es brauchte quasi erst wieder den Schmerz anzuerkennen, was fehlte, damit du sehen konntest
oder
noch sehen kannst, was da war.
Definitiv, ja.
Ja. Was würdest du werdenden Eltern mitgeben, so drei Essentials, wenn du sagst, okay, das sind die drei wichtigsten Punkte, auf das passt dir auf, dann...
Oh wow, ja, ich habe ja selber zwei Kinder. Mein Sohn wird jetzt bald 18, meine Tochter ist 16 geworden in diesem Jahr. Vertraut euren Kindern.
Ja.
Denn sie wissen, was sie wollen und brauchen.
Ja.
Und entwickelt für euch die Fähigkeit, euch selber für das zu verzeihen, was euch als Eltern nicht gelungen ist.
Oh, ja. Oh, das ist ein großes Ding für Eltern heute, glaube ich. Ja, wow.
Es ist aber ungeheuer wichtig.
Ja, ja, ja.
Das ist was, glaube, das habe ich erst durch meinen Vater begriffen.
Hm.
Mit dem ich nochmal über dieses Buchprojekt nochmal ganz anders in Kontakt gekommen bin. Weil er mich dann irgendwann fragte, als ich damit angefangen hatte, sag mal, was machst du da eigentlich für ein Projekt? Und ich habe gesagt, also wenn ich mal wieder in Köln bin, zeige ich dir das mal. Und habe ihm dann eins der Interviews mitgebracht, die zu dem Zeitpunkt freigegeben waren. Und wir kamen darüber nochmal ganz anders ins Gespräch miteinander, über gemeinsam Erlebtes, teilweise auch über das Thema Sexualität, meine Sexualität, seine Sexualität, die partnerschaftliche Sexualität meiner Eltern.
Wow.
Und es gab dann Momente, wo ich halt einfach von schwierigen Situationen meiner Kindheit erzählt habe. Und mein Vater hat sich das angehört und hat gesagt, wenn du das so erlebt hast, dann war das wohl für dich so. Und das tut mir leid.
Hm.
Und ich rechne ihm hoch an, dass er weder an meiner Wahrnehmung versucht hat, rumzuschrauben, Und auch gar nicht mal irgendwie um Entschuldigung oder, ja, oder Absolution gebeten hat.
Oder es erklärt hat oder so.
Genau, genau. Was ja im Grunde genommen erklären relativ schnell als irgendwie in Rumschrauben an der Wahrnehmung.
Oder in Entschuldigen geht, ne?
Oder in Entschuldigen geht.
Dann hat es eigentlich anerkannt.
Ja.
Ja.
Und ich habe mir daraufhin natürlich irgendwie schon Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich mal mit meinen eigenen Kindern? So. Und ich glaube, wie alle Eltern versuche auch ich halt es so gut ich kann zu machen. Aber wenn ich radikal ehrlich bin, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich alles gut gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich hier und da aus einer Bedürftigkeit, die ich selber nicht auf dem Schirm hatte, übergriffig geworden bin. Also sexuell glaube ich jetzt nicht, aber auf emotionale übergriffig. Es reicht ja wirklich schon, du bist grantig auf deine Frau und irgendwie fährst mit dem Kind zum Einkaufen und moserst über deine Frau. So, Stichwort Triangulation. Das passiert so verteufelt schnell, dass dass es irgendwas nicht okay ist.
Ja.
Und ich habe davon sicherlich nicht alles auf dem Schirm.
Ja.
Also was ich mir tatsächlich vorgenommen habe, und ich hoffe auch damit, es richtig zu machen, dass wenn meine Kinder eben halt mal, was weiß ich, in 20, 30 Jahren zu mir kommen und sagen, du Papa, dieses oder jenes war nicht in Ordnung, dass ich das dann so stehen lassen kann.
Ja, wow. Danke.
Wow, das passiert mir tatsächlich selten, dass ich Männer treffe, die ihre Verletzlichkeit, ihre weiche Seite so ehrlich und offen zeigen, wie Eiler das hier auch im Interview gemacht hat. Dafür ein großes Dankeschön. Ich finde, dass da kann ich Eiler nur beipflichten, wie er sagt, von diesem Fächer spricht, dass das diese weiche, verletzliche Seite auch einfach ein Teil unseres Menschseins sind und dass wir Männer, gerade in dieser Kultur, in der wir leben, dass es uns manchmal sehr schwer fällt und schwer gemacht wurde, auch einen Zugang zu bekommen zu dieser Teil, zu dieser Seite. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe wirklich lange, lange Jahre überhaupt nicht weinen können. Und das verdankt unter anderem Männern wie Eilert Bartels, dass mir das überhaupt möglich ist. Und dass ich wieder heute einen Zugang dazu habe, auch zu meiner Traurigkeit. Und wer mich kennt aus Seminaren weiß oder aus Arbeit, meiner Arbeit, dann dass ich durchaus einen guten Zugang zu meinen Gefühlen habe, auch zu meiner Traurigkeit. Ja, ich finde, das ist einen großen Schatz. Und ich finde, das ist einen großen Schatz, den wir Männer auch entdecken dürfen. Apropos Seminar, das Tagesseminar Elternsein steht vor der Tür, also für ganz kurz Entschlossene. Wenn du damit am Samstag dabei sein willst, dann melde dich schnellstens an. Ansonsten ist Christoph Kraus und ich gerade dabei, den nächsten Zyklus des Kreis der Väter anzustoßen. Die Flyer gehen raus und heute oder morgen kommen auch die neuen Termine auf die Webseite christopher-n.de. Da findest du alles, alle Informationen auch in den Shownotes. In den Shownotes findest du auch alle Infos zu Eilert, also seine Webseite, die Webseite von seinem sehr, sehr empfehlenswerten Buch, das ich dir hiermit nochmal ans Herz lege. Dazu findest du auch das Cover und alle Informationen rund um das Buch. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und alles Liebe und alles Gute. Und ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald.